Sehr geehrte Damen und Herren, hier im Saal, zu Hause, im Internet, vor den iPads, iPods, Netbooks, wo auch immer. Wir haben in der letzten Dekade am Herzzentrum Hitzing einen dramatischen Anstieg von Kombinationseingriffen erlebt und erleben ihn. Das heißt, letztendlich bedingt durch die gestiegene Lebenserwartung begegnen wir immer mehr Patienten mit kombinierten Problemen, die wir als Chirurgen angehen müssen. Ein paar demografische Zahlen darf ich Ihnen hierbei auch nicht ersparen. Sie sehen hier, dass zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland, man kann davon ausgehen, dass es bei uns in Österreich nicht viel anders sein wird, ein Neugeborenes, das im Jahr 2008 zur Welt kam und weiblich ist, eine Lebenserwartung von nur 82 Jahren hat, bei den männlichen Neugeborenen etwa 77 Jahren. Dass es Unterschiede in der Lebenserwartung gibt, die auch andere Ursachen haben, sehen wir zum Beispiel an diesem Bild. In den Vereinigten Staaten von Amerika wird die weiße Frau knapp 80 Jahre alt, und der schwarze Mann oder der dunkelhäutige Mann, pardon, nur knapp 70. Sie haben schon ein ähnliches Tier heute mal gesehen. Es geht um die Infarktrate, es geht um Todesursachen. Nachdem die Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigste Todesursache darstellen, deckt sich dieses Bild letztendlich auch mit der Lebenserwartung. Und Sie sehen auch geografisch Unterschiede, nur für ein paar kleine Details, wie unterschiedlich das sein kann. Vergleichen Sie Ost- und Westdeutschland, vergleichen Sie zum Beispiel das Vereinigte Königreich, wo im Norden die Patienten bei weitem nicht so alt werden als im Süden. Und hier der Mittelmeerraum, French Paradoxon, Mittelmeerkost, wurde heute schon erwähnt. Wie schaut es in Österreich aus? Offensichtlich lebt es sich in den inalpinen Tälern am besten. Wir sehen die höchste Lebenserwartung in den Tiroler Seitentälern. Der Großraum Wien schaut hier eher schlecht aus. Welche Probleme erwarten uns am Herz- und Gefäßchirurgischen Zentrum in Hitzing? Wir sehen Patienten zum Beispiel mit einer hochgradig verkalkten Aortenstenose wie hier im CT erkennbar und einer koronaren Mehrgefäßerkrankung. Wir sehen Patienten mit einer filiformen Karotistenose, gleichzeitig mit einer schweren PAVK, einer peripheren arteriellen Verschlusserkrankung. Ich habe exemplarisch bei meinem Vortrag zwei Patientenkollektive für Sie rausgesucht. Das eine Kollektiv ist die hochgradige valvuläre Aortenstenose kombiniert mit der koronaren Herzerkrankung. Dabei sei gleich erwähnt, dass in diesem Kollektiv Sie eine 40-prozentige Wahrscheinlichkeit haben, dass diese Patienten auch eine PAVK asymptomatisch oder symptomatisch entwickelt haben. Es war heute schon die Frage, wie geht das? Ist das überhaupt technisch möglich? Sie sehen hier einen kurzen Überblick über die Komplikationsrate, über die Mortalitätsrate. Der isolierte aortokoronare Bypass, das heißt, ein Patient kommt stabil zur Aufnahme und braucht drei Bypässe, hat bei uns und auch international eine 30-Tage-Mortalität unter 3%. Kommt der Patient mit einem kombinierten Problem aus koronarer Herzkrankheit und valvulärer Aortenstenose, haben Sie hier bereits eine Mortalität von 8%. Sie werden auch heute noch öfters den Begriff der Octogenarians hören, also der Patienten, die über 80 Jahre alt sind. Hier sehen Sie bei 8% Mortalität, bei den Kombinationen 10, innerhalb von 30 Jahren, von 10 Jahren eine 30-prozentige Mortalität beim isolierten aortokoronaren Bypass und eine doch nicht unbedenkliche Mortalität bei den kombinierten Eingriffen. Was sind Todesursachen oder Komplikationen? Bei der Bypasschirurgie klar, der Infarkt, die Bypassverengung, der akute oder chronische Bypassverschluss, das linksventrikuläre Versagen. Auf der anderen Seite Probleme mit der implantierten Klappenprothese, sprich Undichtigkeiten oder Infektionen. Was sind nun Indikationen, um einem Patienten einen kombinierten Eingriff, sprich Klappenersatz mit Bypass zuzuführen? Zunächst einmal, was die Klappe betrifft. Wir unterscheiden zwischen der milden, mild, moderate und der schweren Aortenklappenstenose. Einer der Marker ist die Klappenöffnungsfläche, die sonografisch errechnet werden kann. Haben Sie einen Patienten mit einer Klappenöffnungsfläche von 1,5 Quadratzentimetern, stellt das im isolierten Fall eine relative Indikation dar. Hat dieser Patient aber zusätzlich eine koronare Mehrgefäßerkrankung, dann werden Sie natürlich die kombinierte Lösung anstreben, denn es gibt nichts Schlimmeres, als Sie operieren einen Patienten einen hübschen Dreifach-Bypass und der Patient kommt nach 3 Jahren wieder, hat eine hochgradige valvuläre Aortenstenose und Sie müssen diesen Patienten reoperieren mit einem unendlich größeren Risiko und einem auch schlechteren Ausgang. Haben Sie einen Patienten in Ihrer Ordination mit einer Klappenöffnungsfläche von 0,8 bis 1,5 cm, dann schicken Sie ihn bitte zu uns. Er wird nicht mehr besser. Und was auch ganz entscheidend ist, ist die Ventrikelfunktion. Ist die Ventrikelfunktion in diesem Stadium gut, dann, und das zeigen unsere Zahlen, können wir ihn mit einer guten Sicherheit auf mehrere Arten behandeln. Ist die Klappenöffnungsfläche mittlerweile unter 1 Quadratzentimeter oder 0,8 Zentimeter, dann ist der Patient mehr oder weniger als dringlich zu betrachten und ebenso einer Herzchirurgie zuzuführen. Was ist die Basisdiagnostik, wie unten angeführt? Natürlich der Ultraschall, der unter anderem neben der Klappenöffnungsfläche auch Gradienten, Auswurfleistung etc. bestimmt. Die Indikation zur Bypasschirurgie ist klar. Sie sehen hier links eine schwere diffuse koronare Mehrgefäßerkrankung. Es dürfte sich hier um einen Diabetiker handeln. Das rechte Bild zeigt eine neuere, sehr plastisch und bunte Darstellung der Herz-Kranz-Gefäße. Es wurde schon heute einmal angesprochen, das Wort Syntax-Trial, und noch einmal hier kurz erwähnt, für Sie vielleicht eine Aussage wichtig. Natürlich, die Herzoperation, die offene Herzoperation hat ein höheres Risiko als die Intervention des Kardiologen, aber in der Langzeitprognose sind die Bypässe den Stents bei koronarer Mehrgefäßerkrankung überlegen. Welche Art von Prothesen werden verwendet? Nachdem es um alte Patienten geht, sprich Patienten mit einem Durchschnittsalter weit über 70 Jahren, durchwegs biologische Klappenprothesen. Es gibt mehrere Modelle auf dem Markt. Es gibt Schweineklappen, es gibt Perikardklappen, welche händisch auf ein Gerüst genäht werden. Wie sind nun unsere Daten? Das sind Daten, die gesammelt wurden innerhalb von 24 Monaten. In diesen 2 Jahren wurden 172 Kombinationseingriffe, Aortenklappenersatz und Coronar Bypass durchgeführt. Sie sehen das Durchschnittsalter doch bei 74 Jahren. Der jüngste war 29, ein Ausreißer, der älteste 88. 72% waren Hypertoniker und hier die üblichen Risikofaktoren wie Fettstoffwechselstörung und Diabetes mellitus. Auch hierbei erwähnt, 13 Patienten aus dieser Kohorte benötigten postoperativ aufgrund eines höhergradigen AV-Blocks einen permanenten Zweikammerschrittmacher. Die Methodik, dieser Eingriff wird unter Zuhilfenahme der Herz-Lungen-Maschine durchgeführt. Es wird der Patient maximal leicht abgekühlt, das heißt Körpertemperatur zwischen 35 und 37 Grad. Die Aorta wird abgeklemmt, das Herz wird stillgelegt und es wird kardioplegiert, Antegrad über die Coronarosten und Retrograd über den Sinus coronarius und das mit einer durchschnittlichen Aortenklemmzeit von 76 Minuten. Die zweite Kohorte, sprich Patienten mit koronarer Mehrgefäßerkrankung und Karotistenose, bei denen ist es unter Umständen nicht ganz so einfach herauszufinden, welche Form der Therapie man diesem Patienten zuzuführen hat. Es gibt die American Heart Association, die als Richtlinie vorgibt, bei asymptomatischen Karotistenosen über 80% entweder zuerst die Karotis zu operieren oder simultan. Naja, also was jetzt? Mittlerweile gibt es natürlich neben der operativen Technik auch die Stentung der Arteria carotis. Und wenn Sie heute durch die Literatur sich durcharbeiten, da finden Sie alle möglichen Varianten und Kombinationen von Eingriffen. Es gibt Gruppen, die machen die Karotisstenose und den Bypass simultan. Es gibt Gruppen, die operieren zuerst die Karotis, machen dann den Bypass. Genauso umgekehrt. Erst den Bypass, dann die Karotis und das Ganze dann entweder operativ oder mit Stenting. Der Benchmark, das heißt die Zahl, die für uns wichtig ist, ist, dass die neurologischen Komplikationen in jedem Fall unter 3% bleiben müssen. Was sind Indikationen für Karotisoperationen? Auf der einen Seite links sehen Sie eine MR-Angiografie, die oft zusätzliche Informationen bringen kann, wie es intrakraniell weitergeht und rechts klassisch die Duplexsonographie. Wie häufig sind diese Probleme überhaupt? Bei den Patienten mit koronarer Herz- oder Mehrgefäßerkrankung haben doch bis zu 17% eine zumindest 50%ige Karotistenose und 6-8% haben eine mehr als 80%ige Karotistenose und doch eine geringe Prozentsatz, eine beidseitige. Alle diese Zahlen verdoppeln sich, sobald der Patient das 75. Lebensjahr überschritten hat. Was sind Risikofaktoren für diese Kombination? Das weibliche Geschlecht, Zigarettenrauchen, PAVK, ein Insult oder eine TA in der Anamnese und eine signifikante Linkshauptstammstenose. Das, wovor wir Chirurgen große Angst haben, um es ganz ehrlich zu sagen, ist der Schlaganfall. Peri- oder postoperativ, es gibt nichts Schlimmeres für uns, als dass wir einen Patienten 5 Stunden hochkomplex operieren und der Patient erwacht mit einer Halbseitensymptomatik und es gibt für einen Patienten nichts Schlimmeres, als dass er gehend ins Krankenhaus kommt und es in Richtung neurologischer Rehab verlassen muss. Wie schaut es aus? Wenn die Halsschlagadern in Ordnung sind, haben Patienten, die eine koronare Mehrgefäßerkrankung haben und eine Bypassoperation benötigen, ein Insultrisiko unter 2%. Haben Sie eine einseitige detektierte Stenose zwischen 50% und 99%, doch immerhin ein 3%iges? Und haben Sie ein beidseitiges karotides Problem, ein Risiko bis zu 5% wäre, operativ einen Schlaganfall zu erleiden? Diese Zahlen relativieren sich aber, wenn Sie sich diesen letzten Satz anschauen, dass nämlich zumindest die Hälfte aller Schlaganfallpatienten überhaupt keine karotide Stenose haben, weil Schlaganfälle nämlich auch andere Ursachen haben können. Zum Beispiel postoperativ, wie es wir leider auch ab und zu mal sehen, ein Vorhofflimmern oder eine Phase der postoperativen Hypotension oder eine verkalkte Aorta ascendens, eines unserer Zielorgane in der Herzchirurgie. Auch nicht uninteressant, dass die meisten Insulte erst nach mehr als 24 Stunden zum Tragen kommen. Die Aorta ascendens, wie bereits erwähnt, ist das gefährdete Organ, denn hier müssen wir manipulieren, hier müssen wir die Arterie Kanüle platzieren, um den Patienten an die Herz-Lungen-Maschine anzuschließen. Hier müssen wir kleine Löcher bohren, um die Bypässe, um die Boxmann-Anastomosen der Bypässe anzunähen. Sie sehen hier rechts CT-Bilder von extrem stark verkalkten Aorten. Was kann man tun? Es sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Zunächst einmal die Standards. Wieder American Heart Association empfiehlt, vor jeder Herzoperation eine Duplexsonographie der Karotiden, wie natürlich auch bei uns durchgeführt wird. Wenn man zusätzliche Informationen haben will über den Circulus Vilis, über interkranelle Läsionen, über Kollateralkreisläufe, dann eventuelle MR-Angiografie. Vor 15 bis 20 Jahren wurden alle Karotis-Patienten noch konventionell angiografiert. Diesen Weg beschreitet man mittlerweile nicht mehr, weil auch die konventionelle Angiografie bereits ein Insultrisiko von 1% aufweist. Andere Strategien wären ein interoperativer Ultraschall, das heißt, es wird die Aorta ascendens während der Operation auf verplagte Areale detektiert. Eine Arbeit aus dem Jahr 2009, die diese Methode verwendet hat und berichtet, dass dabei dann keine Insulte entstanden sind. Ein zweites Kapitel, heute schon angesprochen, die Off-Pump-Chirurgie, das heißt die Bypass-Chirurgie ohne Zuhilfenahme der Herz-Lungen-Maschine vor ca. 10 Jahren, gab es da eine große Euphorie. Wir glaubten damals als Herzchirurgen, wir können die Herz-Lungen-Maschine in den Keller schieben und brauchen sie nicht mehr, um Bypässe zu nähen. Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert. Zwei Arbeiten kurz zitiert, eine aus dem Jahr 2003 belegt, dass Patienten, die Coronar-Bypässe ohne Zuhilfenahme der Herz-Lungen-Maschine erhalten, einen besseren Outcome bezüglich der Insultwahrscheinlichkeit haben, weniger perioperative Infarkte erleiden und auch eine höhere Überlebensrate haben. Eine genau gegenteilige Arbeit aus dem Jahr 2009, frühere Bypassverschlüsse, häufigere Bypassverschlüsse und keinere neurologischen Vorteile. Wie machen es die anderen? Zwei große Zentren in den Vereinigten Staaten, links Houston, rechts Cleveland, relativ große Patientenzahlen, im Jahr 12 in Houston, pro Jahr 25 in Cleveland, hier Mortalitäten 3%, Cleveland ein bisschen mehr. Perioperativer Infarkt 0,7%, eine gute Zahl. Sie kennen allen diesen Mann, ein bekannter Sportler, der dem Golfsport eine neue Dimension verliehen hat, in vielerlei Hinsicht. Was macht er hier? Wenn jemand Golf spielt, er liest das Grün. Das bedeutet, er legt sich eine Strategie zurecht, wie er den entscheidenden Putt ansetzt, weil der Ball liegt vielleicht nur mehr 2 Meter vor dem Loch. Und genauso müssen Sie eine OP, eine kombinierte OP angehen. Sie müssen sich eine Strategie zurechtlegen und auch vielleicht ein bisschen innehalten, bevor Sie ans Werk gehen. Wie haben es wir gemacht? Am Anfang hat es ein Team operiert, wo der hauptamtliche Gefäßchirurg zunächst die Karotis operiert hat und dann kam der hauptamtliche frische Herzchirurg und hat seine 3 Bypässe genäht. Mittlerweile sind wir selber und auch ich dazu übergegangen, sofern das ausbildungsmöglich und technisch geht, dass jeder von uns den gesamten Eingriff selber durchführt, als sogenannte Combined Procedure, das heißt als kombiniertes, simultanes Vorgehen mit schwerer koronarer Mehrgefäßerkrankung und einer einseitigen, zumindest 70%igen Karotis-Stenose. Hier unsere Ergebnisse, rot links die kombinierten Eingriffe. In 2 Jahren, 24 Monaten, wurden bei uns 40 Patienten dieser Prozedur unterzogen. Zur gleichen Zeit operierten wir isoliert 285 Karotiden. Sie sehen keine großen Unterschiede beim Durchschnittsalter, beim Body Mass Index. Fast alle sind Hypertoniker. signifikanter Unterschied bei den kombinierten Patienten: mehr Raucher, dadurch auch möglicherweise mehr PAVK, und bei den isolierten Karotiden mehr Patienten mit Fettstoffwechselstörungen. Sie sehen bei den isolierten Karotiden 6 Patienten, die per- und postoperativ einen Insult erlitten. Das ist also unter 3%. Damit liegen wir genau unter der Benchmark, die international vorgegeben wird. Und Sie finden in der Kombinationsgruppe die Zahl 0. Wir hatten vielleicht auch mit ein bisschen Glück kein einziges neurologisches Defizit bei dieser Patientengruppe. Wie wird die Karotis operiert? Nur ganz kurz, es gibt zwei Techniken. Die eine ist die Thrombendarterektomie durch Längsöffnung der Karotis. Sie sehen hier einen liegenden Schand. Es wird der Kalk ausgeputzt und das Gefäß mittels Venen oder Kunststoffpatch wieder verschlossen. Auf der rechten Seite die Eversionsthrombendarterektomie, ein etwas aufwendigeres Verfahren. Es wird die Karotis interna wie ein Stumpf abgesetzt, wie ein Socken, wenn Sie sich das vorstellen, umgestülpt. Es wird der Kalk rausgezogen und die Karotis wieder reinseriert. Und Sie sehen hier das Bild einer wiederhergestellten Karotisgabel. Auf den ersten Blick glaubt man, es ist gar nichts operiert worden. Die Technik der Kombination: zunächst wird die Karotisgabel freigelegt. Dazu entnimmt die Assistenz die Vena Saphena Magna für den Koronarbypass. Danach werden 5000 Einheiten Heparin IV gegeben. Es erfolgt die Thrombendarterektomie der Karotis. Dieses Manöver wird beendet, es wird die Halswunde offen belassen, danach wird sternotomiert, die Arteria mammare präpariert, es erfolgt die systemische Vollheparinisierung, um an die extrakorporale Zirkulation zu gehen. Das ist bei dem Durchschnittspatienten zwischen 30.000 und 35.000 Einheiten Heparin IV. Es erfolgt der Anschluss an die Herz-Lungen-Maschine, die Bypass-Prozedur, danach Gabe von Protamin und der Wundverschluss. Noch einmal kurz grafisch aufgearbeitet der Unterschied. Die blauen Säulen sind die kombinierten, die rote Säule die isolierten Karotis-Patienten. Der Unterschied: bei den kombinierten gab es viel mehr Raucher und auch viel mehr PAVK-Patienten. Was können Sie, wenn Sie im niedergelassenen Bereich tätig sind, von diesem Bericht mit nach Hause nehmen? Es wurde auch schon die Frage gestellt, was kann ich als Patient tun? Zunächst einmal Änderung des Lebensstils, Ernährung, Änderung des sozialen Umfeldes. Änderung in der Ernährung, hier noch einmal grafisch aufgearbeitet, der Zuckerverbrauch in den USA, gigantischer Aufwand, und schon vielleicht beginnend in den Schulen hinweisen auf die Gefährlichkeit des Rauchens, auch keine uninteressante Grafik. Sie sehen, dass bei den Männern es nach unten geht, aber gleichzeitig bei den Frauen nach oben. Noch ein kurzes Bild, also wir Ärzte sind eben auch keine Mönche, und hier die Sportlehrer, die meisten Raucher. Fast unverständlich, aber es ist so. Seelsorger haben scheinbar wenig Sorgen, müssen weniger rauchen. Natürlich, was ist noch Standardtherapie? Es gibt Medikamente, Nona, es gibt Beta-Block, es gibt ACHEM, es gibt Statine, es gibt eine Blutverdünnung. Ich darf Ihnen hier das Clopidogrel sehr ans Herz legen. Es gibt viele Studien, die bewiesen haben, dass Clopidogrel auch zum Beispiel in der Sekundärprophylaxe nach Schlaganfall dem gewöhnlichen und Anführungszeichen Thromboase-Haus auch überlegen ist. Wir selber verwenden es auch bei Patienten, die einem biologischen Aortenklappenersatz unterzogen wurden. Wir haben hausintern eine Studie durchgeführt und haben eine Gleichwertigkeit gegenüber Marcomar festgestellt. Sie können das in der österreichischen Ärztezeitung vom März 2011 gerne nachlesen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.